HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Stefan Treue. Gastgeberin ist Regina Oehler, die sich heute für ihre etwas krächzende Stimme entschuldigen muss. Professor Stefan Treue, als ich mir überlegt habe, wie ich Sie am Anfang vorstellen soll im Doppelkopf, da hat sich mir immer eine etwas sehr schräge Formulierung aufgedrängt, nämlich Herr der Herrentiere. Denn Sie leiten das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen, das im September seinen 35. Geburtstag feiern kann. Und Sie sind Professor für kognitive Neurowissenschaften und Biopsychologie an der Universität Göttingen. Sie machen selber Forschung mit menschlichen und mit nichtmenschlichen Primaten und zwar zu einem faszinierenden Gebiet, nämlich wie unsere Aufmerksamkeit bestimmt, was und wie wir wahrnehmen. Und, Stefan Treue, Sie engagieren sich in einer öffentlichen Debatte, in der sehr leicht die Emotionen hochkochen, in der Debatte über Tierversuche. Was ist notwendig? Was ist ethisch vertretbar? Über all das werden wir reden hier im HR2-Doppelkopf. Aber bleiben wir doch erstmal beim Herrn der Herrentiere, Stefan Treue. Herrentiere sind zwar der biologisch korrekte Ausdruck, der biologisch korrekte Deutschausdruck für Primaten, aber irgendwie verknüpfen sich damit schon sehr merkwürdige Assoziationen, oder? Verwenden Sie diesen Ausdruck?
Guten Tag erstmal. Ja, über Herrentiere sprechen wir eigentlich normalerweise nicht. Im Alltag, denke ich, ist für die meisten Leute der Begriff Affen das, was wir benutzen. Formal korrekter wären nicht humane Primaten. Sie haben ja eben schon darauf angespielt. Also der Teil der Primaten, dem wir nicht angehören. Wir Menschen sind ja auch Primaten. Aber das ist auch schon eine lange Formulierung. Also im Alltag sprechen wir nicht über Primaten.
Und Herrentiere, das assoziiert so Krone der Schöpfung, sowas.
Genau, das ist, denke ich, schon eine bisschen veralterte Herangehensweise an die Evolution als Vorstellung eines Baumes, der irgendwo eine Spitze hat. Und natürlich hat man sich dann den Menschen an dieser Spitze vorzustellen. Heutzutage wird dieser evolutionäre Baum oft eher als ein Busch oder als eine Kugel dargestellt. Und dann kann man nicht mehr von Herrentieren in dem herkömmlichen Sinne sprechen.
Na gut, und über die Herren müsste man sich dann sowieso noch streiten, warum es die Herrentiere sind.
Selbstverständlich.
Ja, dann sagen wir, Sie sind der Herr der Affen. Der Direktor des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen. Wie kommt man zu so einem Job?
Wie die Zufälle im Leben so spielen. Es gab, bevor ich in Göttingen war, in Tübingen war, eine Ausschreibung für die Stelle der Leitung des Deutschen Primatenzentrums, auf die ich mich damals beworben habe. Das war 2001. Und in einem Auswahlprozess wurde ich ausgewählt und habe die Stelle angenommen und bin so von Tübingen nach Göttingen gekommen.
Das ist ja was Einzigartiges, das Deutsche Primatenzentrum. Was ist das für eine Einrichtung und warum brauchen wir sowas in der Forschungslandschaft in Deutschland?
Also das Deutsche Primatenzentrum gehört zu den Leibniz-Einrichtungen, den Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft. Das sind außeruniversitäre Institute, die ein Alleinstellungsmerkmal haben, also eine Rolle ausfüllen, die nicht nur regional bedeutsam ist, sondern für die ganze Bundesrepublik. Und für das Deutsche Primatenzentrum ist es eben die Forschung an Primaten. Wir sind das einzige Institut in Deutschland in der akademischen Forschung, das sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Und insofern erfüllen wir eine, in Anführungsstrichen, nationale Aufgabe. Dazu gehört die Forschung mit den Tieren, aber auch die Zucht der Tiere für andere Forscher in Universitäten oder außeruniversitären Einrichtungen in Deutschland, die mit diesen Tieren arbeiten.
Das ist ja jetzt nicht so, dass nicht in anderen Universitäten, in anderen Max-Planck-Instituten nicht mit Affen geforscht würde. Es wird in vielen Orten, in Frankfurt, in Tübingen, München, in vielen Unis wird mit Affen gearbeitet.
Das ist richtig, wobei die meisten dieser Einrichtungen nicht züchten. Das heißt, die meisten der Tiere, die dort untersucht werden, kommen von uns. Das ist dann ein bisschen die Sonderstellung, die wir einnehmen.
Sie züchten Affen und Sie züchten eigentlich sozusagen den wissenschaftlichen Nachwuchs für deutsche Forschungseinrichtungen, was Affen, nicht menschliche Primaten angeht. Kann man das so sagen, Stefan Treue?
Das kann man sicherlich so sagen. Die Ausbildung, die wir machen, ist spezialisiert für die Arbeit mit nichthumanen Primaten. Das wird besonders deutlich, glaube ich, bei der Ausbildung von Tierpflegern. Denn da haben wir uns natürlich darauf spezialisiert. Wir haben eine große Zahl von Tierpflegern, die sich um unsere Tiere kümmern. Und die sind natürlich nachgefragt von Instituten, die nach spezialisierten Mitarbeitern suchen in dem Bereich. Was die Forschung betrifft, die wir im Haus machen, da bilden wir natürlich Doktoranden, Diplomanten, Masterstudenten und so weiter aus. Das ist aber sehr vergleichbar mit anderen Instituten.
Ich dachte beim wissenschaftlichen Nachwuchs jetzt an die nichtmenschlichen Primaten. Das ist ja ein großes Thema inzwischen geworden. Wo kommen Versuchstiere her? Also Rhesusaffen, die werden dann bei Ihnen gezüchtet und von Universitäten gekauft und jetzt nicht von irgendwelchen Zuchtindustrien in Asien oder wo auch immer. Stimmt's?
Das ist richtig, wobei das ist eine relativ rezente Entwicklung. Vor wenigen Jahren kamen die meisten der Rhesusaffen noch aus den Ursprungsländern. Das ist vor allem China. China hat große Zuchtstationen für Rhesusaffen, die dann vor allem nach Europa und die USA verkauft werden. Das sind schon Tiere, die speziell für die Forschung gezüchtet werden, aber sie kommen von weit her. Und wir können natürlich nicht jeden Schritt ihrer Herkunft nachverfolgen. Insofern haben wir ein großes Interesse daran, diese Zucht selber durchzuführen. Aber Sie können sich vorstellen, in Deutschland Tiere zu züchten, die auch viel Platz und entsprechende klimatische Bedingungen brauchen, ist natürlich teuer. Und so sind wir eigentlich erst jetzt, letztes Jahr, dieses Jahr durch einen Neubau in die Lage gekommen, dass wir wirklich alle Rhesusaffen züchten können, die wir für unsere und die akademische Forschung in Deutschland brauchen. Also das ist etwas, eine ganz neue Entwicklung.
Wie viele Rhesusaffen leben in Göttingen?
Also wir haben mehrere hundert Tiere. Insgesamt haben wir etwa 1400 Tiere am Deutschen Primatenzentrum und Pi mal Daumen ist die Hälfte davon etwa Rhesusaffen.
Und was gibt es noch an Affenarten, die da leben?
Also wir haben 7 Affenarten. Die zweite große Gruppe neben den Rhesusaffen sind die Krallenaffen, die aus Südamerika kommen. Und dann haben wir kleinere Gruppen von Pavianen, von Lemuren aus Madagaskar. Und wir haben noch eine Gruppe, die heutzutage nicht mehr zu den Primaten gehört. Das sind die Spitzhörnchen.
Mhm. Warum interessieren Sie sich für die Spitzhörnchen?
Spitzhörnchen sind sehr interessant aus der Perspektive der Stressforschung, weil sie ein sehr klares territoriales Verhalten zeigen, also sich abgrenzen untereinander in ihren Orten und gestresst werden, wenn ein anderes Männchen in diesen Bereich eindringt. Und damit lässt sich sehr präzise eine kontrollierbare Stresssituation erzeugen. Und wir wissen alle, Stress hat enorme Konsequenzen für unseren Alltag, für unsere Gesundheit. Und viele dieser Konsequenzen verstehen wir noch nicht. Und das wird mit dem Modell der Spitzhörnchen untersucht.
Und es ist aber klar, Menschenaffen leben nicht im Deutschen Primatenzentrum in Göttingen.
Das ist richtig. Menschenaffen spielen in der europäischen Forschung eigentlich auch gar keine Rolle. Wir haben seit über 10 Jahren in ganz Europa keine Versuche an Menschenaffen. Also zu den Menschenaffen gehören die Schimpansen, die Gorillas, die Orang-Utans und die Gibbons. Das wird in Europa nur noch in Form von beobachtender Forschung gemacht. Also Leibniz hat ein Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, die eng mit dem Zoo in Leibniz zusammenarbeiten. Im Zoo werden Menschenaffen gehalten und diese Menschenaffen können dort beobachtend untersucht werden.
In Leipzig.
Genau, Entschuldigung, in Leipzig, ja.
Ja, aber ein wichtiges und sehr spannendes Standbein vom Deutschen Primatenzentrum ist dann auch noch die Freilandforschung.
Das ist richtig. Wir haben im Primatenzentrum eigentlich 3 Forschungsbereiche, die wir hauptsächlich abdecken. Und der eine davon, das nennen wir organismische Primatenbiologie, ist ein bisschen sperriger Begriff.
Klingt etwas gefährlich.
Genau, ja. Es ist ein sperriger Begriff. Aber was sich dahinter verbirgt, ist der Primat als Organismus in einem System. Das ist der Hintergedanke und das heißt ein evolutionäres System. Wir haben sich Primatenarten entwickelt, aber es heißt vor allem auch ein Ökosystem. Welche Rolle spielen Primaten in ihrem jeweiligen Ökosystem? Und insofern haben wir mehrere Feldstationen auf der ganzen Welt verteilt, um die Tiere in der freien Natur beobachten zu können.
Ich kann mir vorstellen, dass viele der Affenarten, die Sie da untersuchen, dass deren Lebensbedingungen sehr gefährdet sind.
Also viele von den Primatenarten, die wir in der Natur finden, das sind ja mehrere hundert, sind sehr bedroht. Und gerade Primatenarten, die nur in einem sehr kleinen geografischen Rahmen existieren, sind natürlich durch Raubbau an der Natur, durch Bedrohung, durch Überbevölkerung, Abholzung und so weiter, Brandrodung extrem gefährdet. Wobei man unterscheiden muss zwischen den Tieren, die in der Forschung eine Rolle spielen, also den Rhesusaffen zum Beispiel, die ich eben erwähnt habe, die sind nicht vom Aussterben bedroht und den vielen anderen Arten, für die das gilt.
Und Stefan Treue, kann es dann auch wichtig werden, ein Institut wie das Deutsche Primatenzentrum, wenn es um das Überleben von diesen Arten geht? Also was kann Forschung dazu überhaupt einen Beitrag leisten?
Ich glaube, Forschung kann einen sehr wichtigen Beitrag leisten, denn wenn wir wissen wollen, erstens, welche Arten bedroht sind, warum sie bedroht sind, wie wir sie retten können, was wir machen können, all das sind Forschungsfragen. Sie müssen erstmal erheben, wie viele Tiere es überhaupt gibt, wie haben sich die entwickelt, wovon ist deren Überleben abhängig, was haben die für Verhaltensweisen, wie werden sie bedroht durch die jeweiligen Umstände in ihrer Umwelt. Und da spielt Forschung eine zentrale Rolle. Und weil wir diese Feldstationen in den Ländern haben, wo die Primaten natürlicherweise vorkommen, haben wir ein enormes Interesse daran, dass diese Primaten erhalten bleiben, über die Tiere hinaus, die an unseren Feldstationen sind, auch generell natürlich. Aber in dem Bereich, wo wir unsere Feldstationen haben, können wir uns lokal engagieren. Wir können mit den Ortschaften kommunizieren, mit den Menschen, die dort leben und versuchen, ihnen erstens die Bedeutung dieser Tiere klarzumachen, aber ihnen vielleicht auch Hinweise zu geben, welche Alternativen es gibt zu Brandrodung oder zu dem Fangen der Tiere zum Verzehr.
Ja, Ihre eigene Forschung, Stefan Treue, die machen Sie im Labor mit Rhesusaffen. Und die haben mit dazu beigetragen, dass wir unsere Vorstellung davon verändert haben, wie Sehen, wie Wahrnehmung funktioniert. Schon lange klar, dass Auge und Gehirn nicht mit einem Fotoapparat zu vergleichen sind. Aber wie aktiv das, was wir von unserer Wahrnehmung erwarten, die Wahrnehmung prägt und bestimmt, das haben Sie ja nicht mit Ihren Arbeiten gezeigt. Aufmerksamkeit spielt eine Schlüsselrolle. Wie sind Sie da drauf gekommen?
Also das, was wir in der Fachwelt höhere kognitive Leistungen nennen, hat mich eigentlich schon immer fasziniert, weil das ist das, was uns und andere hochentwickelte Lebewesen ja ausmacht, dass wir nicht einfach nur visuelle oder auditorische Signale aufnehmen und reflexartig darauf reagieren, sondern wir können sehr angepasst auf die jeweilige Situation mit diesen Signalen umgehen. Denken Sie dran, Sie treten in einen Raum, wenn Sie Innenarchitekt sind, wenn Sie Handwerker sind, wenn Sie Student sind. Sie sehen diesen Raum jedes Mal anders, weil Sie andere Dinge interessieren. Ihre Augen sind letztendlich biologisch dieselben und was auf Ihre Netzhaut fällt, ist dasselbe Bild. Aber was Ihr Gehirn daraus macht, ist doch sehr individuell unterschiedlich. Und das hat mich immer fasziniert. Und meine Forschung geht eben in diese Richtung, herauszufinden, wie wir aus der Information, die auf uns einströmt, das herausfiltern, was uns gerade wichtig erscheint und hoffentlich auch wichtig ist.
Tja, und so eine zentrale Botschaft aus Ihren Arbeiten habe ich so verstanden, Aufmerksamkeit ändert enorm viel im Gehirn und zwar schon in den relativ frühen Stationen im Gehirn, wo also die Information von den Augen in der Großhirnrinde ankommt, schon da sind die Erregungsabläufe ganz anders, je nachdem, ob ich jetzt auf was meine Aufmerksamkeit richte oder nicht.
Das ist richtig. Also die Vorstellung, und die ist noch gar nicht lange her, ursprünglich war eigentlich die Augen nehmen die Informationen auf. Sie müssen sich das wie so eine Pipeline vorstellen. Dann wird diese ganze Information ins Gehirn eingespielt. Dann gibt es viele Areale in der Großhirnrinde, die diese Information verarbeiten, also zerlegen, im visuellen Bereich zum Beispiel in Farbe, Form, Bewegung. All diese Komponenten werden sehr präzise extrahiert und dann baut das Gehirn quasi daraus ein Abbild unserer Umwelt. Sie haben vorhin den Fotoapparat als Beispiel genannt. Und dann sozusagen ganz am Ende dieser Schritte ist das Foto im Gehirn und dann fängt das Gehirn und sagt, naja, von diesem Foto interessieren mich diese drei kleinen Komponenten und der Rest interessiert mich eigentlich nicht. So ist die traditionelle Vorstellung gewesen. Und was mich daran interessiert hat, ist, ob es wirklich so ist, dass wir erst eine komplette Repräsentation aufbauen und dann den größten Teil davon wieder wegschmeißen, weil wir ja nur ganz wenig davon verarbeiten wollen in einer gegebenen Situation. Und da stellt sich eben raus, aus der Forschung von vielen Kollegen und Kolleginnen und meiner eigenen Abteilung, dass dem keineswegs so ist. Dass wir eigentlich im strengeren Sinne nie ein Abbild in unserem Gehirn haben. Also nie wirklich wie ein Fotoapparat funktionieren, sondern schon in den ersten Schritten der Verarbeitung Bedeutung, also was uns wichtig ist, worauf wir unsere Aufmerksamkeit gelenkt haben, wie ein Filter wirkt. Und nur noch die Informationen, die wir für wichtig halten, überhaupt weiter verarbeitet wird. Das heißt, wir verschwenden nicht unsere Prozessierungsfähigkeiten an Informationen, die uns von Anfang an eigentlich gar nicht interessiert.
Tja, aber wir können natürlich auch falsch liegen mit unserer Bedeutungseinschätzung. Und was ganz anderes wäre für unser Überleben, Weiterkommen wichtig in einem bestimmten Moment.
Das ist richtig. Das sind die Kosten, mit denen wir sozusagen leben müssen. Und ich glaube, deswegen ist das Ganze immer ein Kompromiss. Stellen Sie vor, Sie fahren mit dem Auto die Straße runter und Ihre ganze Aufmerksamkeit liegt auf der Ampel, die vor Ihnen liegt, denn Sie erwarten, ob Sie das jetzt noch schaffen bei Grün oder ob die gleich auf Rot oder Orange umspringt. Wenn Ihre Aufmerksamkeit so fokussiert wäre, dass Sie nichts anderes mehr wahrnehmen als die Ampel, dann wäre das enorm gefährlich. Jedes Kind, das Ihnen auf die Straße läuft, jeder Beifahrer oder jedes andere Fahrzeug, das Ihnen in den Weg kommt, würden Sie ja nicht mehr wahrnehmen. So weit dürfen wir die Aufmerksamkeit nicht treiben. Aber andererseits dürfen wir uns natürlich nicht von jedem Grashalm am Straßenrand ablenken lassen und jeder Spiegelung in der Scheibe eines Fensters an einem Haus im Blickfeld. Und insofern ist Aufmerksamkeit immer eine Balance möglich das Unwichtige rausfiltern, aber nicht so viel rausfiltern, dass die Situation, die Sie eben beschrieben haben, eintritt, dass, wenn wir uns nämlich irren, wir nichts mehr wahrnehmen.
Tja, und wie man das Ganze bei Affen studieren kann, darüber reden wir gleich. Jetzt nehmen wir uns aber erstmal die Zeit für die erste Musik, die Sie ausgesucht haben, Professor Stefan Treue. Was erwartet uns jetzt als erstes?
Wir steigen ein mit Bruce Springsteen. Für die meisten ist Bruce Springsteen ja eher jemand, der Rockmusik macht. Ich habe aber ganz bewusst ein Stück rausgesucht, was ihn eher als Folk oder Chansonnier im gewissen Sinne charakterisiert, The Ghost of Tom Joad.
Das hören wir jetzt.
Sleeping on a pillow of solid rock, breathing in the city, going down. The highway is alive now. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down near my campfire line, waiting on the ghost.
The Ghost of Tom Joad. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit Professor Stefan Treue, dem Direktor des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen, der selber das Gehirn von Rhesusaffen und von Menschen erforscht und vielfach ausgezeichnet worden ist für seine Arbeiten, zum Beispiel 2010 mit dem renommierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, Stefan Treue, vielleicht fangen wir am Anfang an. Wie wird man zum Affenforscher? Sie sind 1964 in Peine geboren. Das liegt, habe ich nachgeschaut, zwischen Hannover und Braunschweig.
Richtig.
Sind dann aber ziemlich bald, haben Sie Deutschland verlassen.
Das ist richtig. Mein Vater arbeitete damals für die Salzgitter AG, einem Industriekonzern in Niedersachsen, der unter anderem Maschinen- und Verarbeitungsprozesse für die Bergwerksindustrie herstellt. Und mein Vater ist dann in die Türkei gegangen, nach Ankara, in die Hauptstadt, in Anatolien, und mit der ganzen Familie, mit meiner Schwester und mir. Und wir sind dort auf die deutsche Schule gegangen. Es gab eine Botschaftsschule in Ankara, zu der auch andere deutsche Schüler gehen konnten, und waren insgesamt 7 Jahre, also meine Grundschulzeit und noch ein paar Jahre mehr, in Ankara gewesen. Das war der erste längere Auslandsaufenthalt, den wir sehr genossen haben als Familie.
Und wie war das dann, zurückzukommen nach Deutschland?
Das war schon, also in dem Alter von 14, ein ganz schöner Wechsel. Ich erinnere mich noch an eine Anekdote. Wenn man durch die Fußgängerzone dann in Deutschland oder auf der Straße unterwegs war, drehte man sich nach jeder deutschen Stimme um. Weil das war der Effekt, wenn man lange Jahre im Ausland war, hörte man ja nie jemand anders Deutsch sprechen. Und wenn, dann war es jemand, den man kannte, weil die Community da natürlich sehr klein war. Und insofern braucht es eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hatte, dass alle Deutsch sprachen und das Seltene eigentlich jemand war, der Türkisch sprach.
Können Sie noch Türkisch?
Leider nein. Ich habe das verlernt. Als Teenager ist man nicht wirklich daran interessiert, so etwas aufrechtzuerhalten. Heute finde ich das sehr bedauerlich. Damals haben wir fließend Türkisch gesprochen. Ich weiß nicht, wie gut unsere Schriftsprache war, aber im Alltagsgebrauch war das fließend. Das passiert, wenn man als Kind in ein anderes Land geht, dann lernt man das eben so nebenbei. Und schade, dass es heute nicht mehr da ist.
Ja, wann ist es Ihnen klar geworden, dass Sie Biologie studieren wollen?
Also die Faszination mit der Biologie, die fing eigentlich schon in der Schulzeit an, 7., 8., 9. Klasse etwa, um den Bereich rum.
Da waren Sie aber schon wieder in Deutschland.
Das letzte Jahr in der Türkei, also das war dann in der 7. Klasse, da fing das Interesse an. Aber welcher Bereich der Biologie, das war lange unklar. Und als ich dann mein Abitur gemacht hatte, war eigentlich das primäre Interesse eher die Molekularbiologie, gar nicht die Neurowissenschaften. Die fand ich zwar auch interessant, aber das größere Interesse war mehr Richtung Molekularbiologie, Biochemie. Und so war es dann auch am Studienbeginn. Ich habe in Frankfurt angefangen zu studieren, bevor ich dann wegen meines Zivildienstes unterbrechen musste, und bin dann nach dem Zivildienst nach Heidelberg gegangen, mit dem Hintergedanken, dass Heidelberg eben eine hervorragende Molekularbiologie hat, dort mein Grundstudium abgeschlossen, aber gemerkt, dass ich vielleicht doch noch einen genaueren Blick auf die Neurowissenschaften werfen sollte. Weil so faszinierend die Molekularbiologie war, gab es auch Bereiche, die ich nicht so spannend fand. Und hatte dann die Möglichkeit, für ein Jahr ins Ausland zu gehen, mit einem Stipendium aus Deutschland. Und habe mich dann entschlossen zu sagen, dieses eine Jahr ist mein Testjahr für die Neurobiologie. Mhm. Weil wenn ich dann zurückkomme nach Deutschland, muss ich mich entscheiden, dann ist das Vorstudium vorbei und muss mich festlegen. Und insofern war dieses eine Jahr an der Duke University in North Carolina das Testjahr für die Neurobiologie. Und die hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
Und das ist dann auch schon das Bruce Springsteen-Jahr gewesen oder noch nicht?
Sozusagen. Also die Musik hat natürlich was damit zu tun, dass ich dann doch viele Jahre in den USA geblieben bin. Ich bin nach dem Jahr nicht zurückgekehrt, wie es der ursprüngliche Plan war, sondern habe in den USA weiter studiert. Zwar nicht an der Duke University, sondern bin dann ans MIT, das Massachusetts Institute of Technology, in Boston gewechselt und habe dort Studium und Promotion gemacht. Und ja, Bruce Springsteen gehört für mich zu den USA dazu, weil er auch jemand ist, der sehr den Puls an den sozialen Entwicklungen in der USA hat und über viele Jahre ja eine Stimme in der Hinsicht war.
Ist ja dann eigentlich fast erstaunlich, dass Sie nach 9 Jahren Ausland tatsächlich nach Deutschland zurückgekehrt sind, Stefan Treuer.
Das stimmt. Es war, glaube ich, gerade noch rechtzeitig. Ich hatte mich damals begonnen, auf Stellen in den USA zu bewerben, also Professuren, Assistenzprofessuren. Und die Entscheidung war schon die, wenn ich jetzt eine solche Assistenzprofessur bekomme und annehme, dann geht man ja nicht nach 1-2 Jahren wieder weg, sondern das ist dann ein langfristigeres Engagement. Und dann wird man irgendwann Amerikaner, dann ist man nicht mehr Deutscher, wenn es so viele Jahre geworden sind. Und insofern war ich sehr glücklich, dass um diese Zeit eine Stellenanzeige erschien für Nachwuchsgruppen in Baden-Württemberg. Das Land Baden-Württemberg hatte damals 5 Nachwuchsgruppen in den Neurowissenschaften eingerichtet. Das war damals sehr innovativ. Sowas gab es eigentlich in dem Bereich gar nicht. Und ich hatte mich auf eine dieser 5 Stellen beworben und war tatsächlich erfolgreich und kam so damals dann nach Tübingen. Wenn das nicht geklappt hätte, wer weiß, dann wäre ich vielleicht in den USA geblieben.
Wir würden jetzt kein Doppelkopfgespräch aufnehmen.
Das ist richtig.
Ja, Sie sind dann 2001 nach Göttingen, um das Deutsche Primatenzentrum dort zu leiten und an der Uni Göttingen zu lehren und machen Experimente mit Rhesusaffen. Wir haben vorher schon drüber gesprochen. Erforschen die Aufmerksamkeit von Rhesusaffen und was sich im Gehirn von Rhesusaffen ändert, wenn sie aufmerksam auf was schauen. Aufmerksamkeit bei Rhesusaffen, wie studiert man? Wie gehen Sie daran?
Also im Grunde studieren Sie es auf eine ganz ähnliche Weise wie beim Menschen. Das heißt, wir müssen eine Situation erzeugen, eine Verhaltenssituation erzeugen, in der Aufmerksamkeit ausgerichtet, verwendet wird. Wenn Sie in der Schulklasse sitzen und die Lehrerin zu Ihnen sagt, pass auf oder achte auf etwas oder Sie sind auf der Straße unterwegs und richten Ihre Aufmerksamkeit auf etwas, dann können wir alle uns das vorstellen, wie das funktioniert. Wir haben ein Ziel, es ist etwas interessant für uns und irgendwas in unserem Gehirn, vielleicht so ähnlich wie ein Scheinwerfer im Dunkeln, wird ausgerichtet auf dieses Ziel. Das heißt, wenn wir das in Tieren untersuchen wollen, müssen wir den Tieren ähnliche Aufgaben beibringen, wie das, was wir lernen, wenn ich ihnen sage, achten Sie auf dieses oder jenes. Und genau das machen wir mit den Tieren. Das heißt, wir trainieren die darauf, reproduzierbar ihre Aufmerksamkeit auf Dinge auszurichten. Und da mich die visuelle, also die Sehverarbeitung interessiert, heißt das, auf einem Computerbildschirm erscheinen bewegte Punktmuster, Farben, Formen und den Tieren wird beigebracht, dass bestimmte dieser Stimuli, nennen wir die, wichtiger sind als andere, verhaltensrelevant sind. Und wenn die Tiere gelernt haben, ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte dieser Reize zu richten, dann können wir herausfinden, wie diese Reize im Gehirn anders verarbeitet werden als andere Reize, die für das Tier in der Aufgabe nicht relevant sind, also nicht mit Aufmerksamkeit belegt werden.
Also das Tier, das, weiß nicht, hat einen Hebel in der Hand oder muss einen Knopf drücken, wenn es was Bestimmtes sieht?
Genau, das Tier sitzt vor einem Computerbildschirm, hat an seinem Stuhl einen Taster oder einen Hebel und kann diesen Hebel ziehen, drehen, berühren und so weiter, je nachdem, wie die Aufgabe genau ist und signalisiert damit dem Computer, der das ganze Programm am Laufen hält, ob es zum Beispiel, ob das Tier eine Veränderung in einem Stimulus entdeckt hat. Das ist die Aufgabe für das Tier. Wir bauen dann immer kleine Änderungen in den Reiz ein, damit wir wissen, dass das Tier auch wirklich seine Aufmerksamkeit auf dem Stimulus hat. Und wenn das Tier die richtig erkannt hat, dann wird es belohnt. Üblicherweise mit Apfelsaft oder Tee oder Wasser, also einer Flüssigkeit. Und dann kommt der nächste Durchlauf immer so für ein paar Sekunden, muss das Tier sich konzentrieren, dann kommt der Wechsel und das Tier reagiert darauf.
Und gleichzeitig können Sie dann ableiten von Nervenzellen im Gehirn, was dabei passiert im Gehirn.
Genau, wenn das Training abgeschlossen ist, das dauert Monate, bis die Tiere das wirklich gut können. Wir können ja leider nicht so, wie wir das machen, in 5 Minuten so eine Aufgabe besprechen. Das dauert deswegen lange, die zu trainieren. Aber wenn die fertig trainiert sind und ganz verlässlich diese Aufgabe durchführen können, dann können wir mit sogenannten Mikroelektroden, also haarfeinen Messsonden, die Aktivität einzelner Nervenzellen aus der Großhirnrinde messen, während die Tiere die Aufgabe durchführen. Und weil das Gehirn, das ist bei uns ja auch nicht anders, keine Schmerz- und Berührungsrezeptoren hat, können wir das im wachen Tier machen, das nicht anästhesiert ist, keine Schmerzmittel nehmen muss, sondern sich ganz normal verhalten kann.
Das tut nur in dem Moment weh, wo man diese Kammer setzt, um dann durchzukommen.
Sie brauchen einmal, das ist völlig richtig, Sie brauchen einmal einen operativen Eingriff, um Zugang zu bekommen, denn Sie können mit so einer haarfeinen Mikroelektrode ja nicht durch den Schädelknochen durch. Das ist aber eine Operation unter Vollnarkose mit all dem, was man auch im menschlichen entsprechenden Operationen machen würde. Das wird nur einmal gemacht und dann können Sie für Monate, im Prinzip auch für Jahre mit so einem Tier diese Art von Forschung machen.
Und was sind besonders spektakuläre, besonders spannende Ergebnisse?
Also das, was mich am meisten fasziniert, ist, in wie frühen Arealen, also in der Kaskade von Verarbeitungsschritten, die unsere Großhirnrinde darstellt, Aufmerksamkeit schon eine Rolle spielt. Ich hatte vorhin schon angedeutet, früher hat man sich vorgestellt, erstmal wird alles verarbeitet und ganz am Ende kommen dann diese höheren kognitiven Funktionen. In Wirklichkeit ist es ganz anders. Wir finden also selbst in den ersten Arealen der Verarbeitung schon Aufmerksamkeitseinflüsse. Also das Signal ist nicht mehr nur ein Signal, das zeigt, was da vor dem Tier auf dem Bildschirm passiert, sondern ist bereits ein verändertes Signal. Es spiegelt also schon den Aufmerksamkeitszustand des Tieres wider. Und das kann Aufmerksamkeit im Raum oder auf Dinge sein. Also wir können ja unsere Aufmerksamkeit nach rechts oder nach links richten, aber wir können sie auch auf rot oder blau oder senkrecht oder horizontal richten. Und diese Korrelate, also die Abbildung dieser Arten von Aufmerksamkeit, finden wir tatsächlich in den Arealen, die wir untersuchen. Und das ist unglaublich spannend, wenn Sie erleben, was im Gehirn des Tieres vorgeht, während das Tier diese Aufgaben durchführt.
Und jetzt mal ganz platt gefragt, was lernen wir daraus? Zum Beispiel fürs Verständnis von Aufmerksamkeitsstörungen?
Also der Forschungsansatz, den wir verfolgen, ist ja Grundlagenforschung. Das heißt, unser erstes Interesse gilt dem Verständnis der natürlichen Prozesse. Also im gesunden Gehirn, wie funktioniert visuelle Informationsverarbeitung? Welche Rolle spielt Aufmerksamkeit dabei? Langfristig ist das die Grundlage, um dann auch zu verstehen, wenn etwas schief geht. Und Aufmerksamkeit hat so eine zentrale Rolle für unser tägliches Leben, dass wir Aufmerksamkeitsdefizite bei fast allen neurologischen und neuropsychiatrischen Erkrankungen finden. Insofern hat das eine enorme Relevanz. Und wenn wir verstehen, wie es im gesunden Gehirn funktioniert, dann haben wir den ersten Schritt getan, um vielleicht auch zu verstehen, was schief geht in Krankheiten und dann im weiteren Schritt, welche Ansätze es geben könnte, hier einzugreifen, im therapeutischen Sinne, im heilenden Sinne. Aber unsere Forschung, das muss ich nochmal betonen, ist erstmal Grundlagenforschung. Wir versuchen erstmal zu verstehen, wie es im gesunden Organismus funktioniert.
Genau, und alles andere sind wirklich Zukunftsmusik.
Es ist entweder Zukunftsmusik oder es passiert in Kollaboration mit Partnern, die sich eben auf den medizinischen Bereich zum Beispiel spezialisieren. Also mit Kinderpsychiatern oder mit Pharmakologen, die dann im Klinikbereich versuchen, daraus Schlüsse zu ziehen und die umzusetzen. Und mit denen arbeiten wir natürlich zusammen, aber das ist nicht unser ureigenes Forschungsgebiet.
So, wir richten jetzt unsere Aufmerksamkeit auf die nächste Musik, die Sie mitgebracht haben. Stefan Treue, was erwartet uns als nächstes?
Als nächstes hören wir Giora Veitmann, Lachaim. Das ist ein in Argentinien geborener Israeli, der Klezmer-Musik spielt auf der Klarinette, die ich auditorisch einfach unglaublich faszinierend finde.
Wie haben Sie ihn für sich entdeckt?
Durch Zufall. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, wann er mir das erste Mal ins Ohr geflogen ist sozusagen. Ich habe ein paar CDs von ihm, die ich schon lange bei mir zu Hause liegen habe. Aber es ist zeitlos. Man hört es immer wieder gerne.
Zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute der Göttinger Neurowissenschaftler Professor Stefan Treue, der die Aufmerksamkeit erforscht und Direktor des Deutschen Primatenzentrums ist. Gastgeberin ist Regina Oehler. Stefan Treue ist Direktor des Deutschen Primatenzentrums zu sein, ein schwieriger Job, der zum Beispiel verbunden ist mit Anfeindungen, zum Beispiel von Tierversuchsgegnern. War so eine Fantasie von mir?
Also da ist eigentlich wenig von zu berichten, von direkten Anfeindungen jetzt gegen meine Person oder gegen das Institut. Wir sind in Göttingen, glaube ich, sehr gut etabliert, haben einen hervorragenden Ruf, machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit mit vielen Besuchergruppen, die wir jede Woche durchs Institut führen. Und insofern kann ich mich da nicht beklagen.
Sie selber erforschen im Gehirn von Rhesusaffen Aufmerksamkeitsprozesse. Sie haben gerade ein bisschen davon erzählt. Jetzt frage ich mal ketzerisch, warum brauchen wir solche Art von Tierversuchen?
Zunächst muss man, glaube ich, sagen, dass solche Tierversuche sehr selten sind. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, ist nur etwa jedes tausendste Versuchstier ein Affe, also ein nicht-humaner Primat, wie wir vorhin besprochen haben. Aber die Versuche, die mit diesem Zehntelprozent durchgeführt werden, die können mit niemand anders und mit keiner anderen Tierart so durchgeführt werden. Das ist eine ganz wichtige ethische Voraussetzung für diese Versuche. Sie können mit Primaten nur arbeiten, wenn andere Tiere für diese Fragestellung nicht geeignet sind. Insofern konzentriert sich diese Forschung auf ganz essentielle Bereiche in der Biologie und in der Biomedizin. Aber dort, wo wir die Versuche machen, sind sie ganz wichtig. Das Beispiel meiner eigenen Forschung haben wir ja vorhin schon angesprochen, aber auch in Bereichen der Virologie zum Beispiel, also Erkrankungen, die den Menschen betreffen, ist das Tiermodell des Primaten unersetzlich. Auch in der Genetik und in der Reproduktionsbiologie gibt es Bereiche, in denen es nicht anders geht, als die Untersuchung an Affen durchzuführen.
Sie selber wollen die Aufmerksamkeit durchaus lenken auf das Thema Tierversuche. Und nicht zuletzt deshalb, weil das Tierschutzgesetz geändert werden muss, weil es nicht mehr mit dem europäischen Recht übereinstimmt. Und es wird gerade beraten über die Novellierung. Wahrscheinlich wird im Bundestag nach der Sommerpause die erste Lesung des neuen Tierschutzgesetzes sein. Was treibt Sie da um? Was ist Ihnen da wichtig, Stefan Treue?
Also die besten Tierschützer oder die Personen, die am meisten für den Tierschutz machen können, sind die Forscher, die mit den Tieren arbeiten. Weil wir täglich mit den Tieren zu tun haben und insofern haben wir auch eine besondere Verantwortung und die Verantwortung nehme ich sehr ernst. Und Sie haben schon richtig erwähnt, die EU hat vor knapp 2 Jahren eine neue Tierschutzrichtlinie verabschiedet, die für die gesamte EU gilt. Und der Prozess sieht so aus, dass jedes Land der EU nun 2 Jahre Zeit hat, das in nationale Gesetze umzusetzen. Wir haben ja schon ein sehr gutes deutsches Tierschutzgesetz, aber das muss natürlich angepasst werden auf die genauen Formulierungen und auf die Veränderungen in den Prozeduren und Details, die sich durch die EU-Richtlinie ergeben haben. Und der Plan, soweit ich ihn kenne, sieht in der Tat vor, dass das nach der Sommerpause in den Bundestag geht und dann vermutlich in die Ausschüsse, um diskutiert und dann letztendlich verabschiedet zu werden.
Sie haben eine Deklaration mit auf den Weg gebracht, die Basler Deklaration, hat auch den Untertitel Ein Aufruf für mehr Vertrauen, Transparenz und Kommunikation in der Tierforschung. Was soll das? Was steckt dahinter, hinter dieser Basler Deklaration und wessen Interessen stecken da dahinter?
Also ich glaube, der Ansatz ist genau derselbe, den ich eben schon erwähnt habe, dass wir uns als Forscher, die mit Tieren arbeiten, sehr in der Verantwortung sehen, das Wohlergehen dieser Tiere auch zu garantieren. Das in der Öffentlichkeit aber oft so nicht wahrgenommen wird. Und die Basler Deklaration war ein Versuch aus einer kleinen Konferenz von etwa 70 Forschern in Basel, damals vor 2 Jahren, einen Text zu verabschieden, um klarzumachen, warum machen wir das, was wir machen? Warum meinen wir, dass es keine Alternativen gibt? Und warum meinen wir, dass das, was wir machen, ethisch verantwortlich ist und wichtig ist? Das war der Hintergedanke hinter der Basler Deklaration. Und aus unserer Sicht hat das sehr gut funktioniert und hat uns eine Möglichkeit gegeben, in die Öffentlichkeit hinein zu kommunizieren, dass die Verteufelung, die ja manchmal stattfindet, derer, die Tierversuche machen, keineswegs angemessen ist. Und wir uns nicht nur wünschen, dass das vernünftig diskutiert wird, sondern dieser Diskussion auch stellen. Sie haben den Begriff Transparenz eben genannt. Das ist für uns ein wichtiger Aspekt. Wir müssen darüber reden. Denn sonst können wir uns nicht darüber beschweren, dass es Kritik in der Öffentlichkeit gibt, denn ganz viel dieser Kritik hängt einfach mit wenig Information oder Missinformation zusammen.
Aber dann finde ich es manchmal eben auch einfach schwierig abzuwägen, was rechtfertigt den Tierversuch und was nicht. Also in der Basler Deklaration steht, die Unterzeichner verpflichten sich, Tierversuche nur einzusetzen, wenn es sich um fundamental wichtige Erkenntnisse handelt. Ja, das ist, finde ich, schwierig abzuwägen, was ist jetzt für wen eine fundamental wichtige Erkenntnis?
Selbstverständlich ist das wichtig und schwierig auch zu entscheiden. Deswegen weder im Tierschutzgesetz noch in so einer Deklaration können Sie eine Liste von Themen nennen, die ethisch vertretbar wären und eine Liste von Themen, die vielleicht nicht ethisch vertretbar wären. Denn letztendlich kommt es auf den individuellen Versuch an. Dann ist eine Abwägung. Ist eine Abwägung des Nutzens, der mit diesem Versuch zu erzielen ist, und des potenziellen Schadens oder des potenziellen Leids, was durch einen solchen Versuch auftreten kann. Das ist in Deutschland, in vielen europäischen Ländern ja jetzt schon sehr klar geregelt, dass jeder einzelne Tierversuch begründet werden muss und behördlich genehmigt werden muss. Und eine Frage, die sich die Behörde stellt und die sich aus den Unterlagen des Antragstellers oder der Antragstellerin ergeben müssen, ist, was ist die Bedeutung dieser Forschung?
Und Sie haben das ja selber betont, Sie betonen es in der Basler Deklaration, was ich sehr wichtig finde, dass man eigentlich in der biomedizinischen Forschung Grundlagenforschung und angewandte Forschung ganz schlecht trennen kann. Aber bei Grundlagenforschung ist es ja immer so, man kann sich absolut auf dem Holzweg befinden und es ist eine absolute Sackgasse. Eine Forschungsidee führt nirgends hin und kostet natürlich dann Tieren das Leben. Das kann man aber vorher nie abschätzen.
Das ist richtig, aber in der angewandten Forschung können Sie das auch nicht. Also ja. Forschung per se ist ja definiert dadurch, dass sie ergebnisoffen ist. Wenn wir schon wüssten, was rauskommt, bräuchten wir keine Forschung zu machen. Insofern können Sie angewandte und sogenannte Grundlagenforschung nicht daran unterscheiden, dass der eine schon weiß, was rauskommt und der andere nicht. Und das macht es natürlich schwierig, am Ergebnis die Ethik eines Versuchs zu beurteilen. Das geht nicht. Sie können nicht nachträglich sagen, weil was Interessantes rausgekommen ist, war es vertretbar. Und wenn nichts Interessantes rauskommt, war es nicht vertretbar. Der Ansatz muss sein, dass Sie sich anschauen, wie wird die Frage angegangen, folgt sie den höchsten Maßstäben der Wissenschaft und der Erfahrung, wie gute Wissenschaft funktioniert. Und dann ist selbst ein Versuch, der scheitert, ein Erkenntnisgewinn. Denn es bringt Ihnen ja einen Fortschritt darin, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert und ermöglicht damit eigentlich den nächsten Versuch.
Was mich ein bisschen irritiert bei der Basler Deklaration ist die Formulierung, Tierversuche werden in der biomedizinischen Forschung auf absehbare Zeit weiter nötig sein. Werden die nicht immer nötig sein, also wenn man diese Forschung für wichtig und sinnvoll hält? Es gibt immer das Beispiel bildgebende Verfahren, mit dem wir jetzt so wunderbare Einblicke ins menschliche Gehirn nehmen können. Die werden natürlich alle entwickelt und weiterentwickelt, nur in Tierversuchen. Also kann es diese Art von biomedizinischer Forschung überhaupt ohne Tierversuche geben? Ist die vorstellbar ohne Tierversuche?
Also wir sind ja alle Wissenschaftler, insofern können wir nichts für die Ewigkeit feststellen und deswegen war die Formulierung so gewählt, dass wir sagen, auf absehbare Zeit, also wir können uns nach den momentanen Situationen nicht vorstellen, dass es ohne geht, aber in der übernächsten Generation kann natürlich Dinge passieren, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Das war die Vorsichtsmaßnahme, die in den Satz rein formuliert ist. Sie haben völlig recht. In allen Bereichen, in denen heutzutage Tierversuche eine wichtige Rolle spielen, gehen wir davon aus, dass sie auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Aber natürlich können sich quantitative Veränderungen geben. Es können Ersatzverfahren entwickelt werden, die in manchen Bereichen einen auch substanziellen Teil der Tierversuche möglicherweise ersetzt. Es wird aber auch Bereiche geben, wo die Zahl der Tierversuche ansteigt. Denken wir an Erkrankungen, die es jetzt entweder noch nicht gibt oder wo wir noch nicht weit genug sind, dass wir sie schon im Menschen testen können, wo vielleicht Tests anstehen werden und die dann durchaus auch zu einer Erhöhung der Tierversuchszahlen führen könnten.
Also ich denke auch, ist sicher ein Punkt, dass sich alle klar werden müssen, wenn wir eine bestimmte Form von biomedizinischer Forschung haben wollen, dann heißt es, wir akzeptieren Tierversuche.
Also Tierversuche als eine Methode in einem ganzen Spektrum von Methoden muss man, glaube ich, wissenschaftlich akzeptieren. Die Diskussion, und das ist eine wichtige Diskussion in der Öffentlichkeit, muss darüber sein, wie viele, welcher Anteil, unter welchen Bedingungen, wie sind sie ethisch vertretbar. Aber ein kategorielles Ausschließen einer Methode ist wissenschaftlich nicht zu vertreten und wäre auch ethisch sehr fragwürdig.
Aber wenn es dann ums Detail geht, dann finde ich, wird es einfach sehr schwierig. Also zum Beispiel Rhesusaffen. Die leben ja wild in hochkomplexen Sozialsystemen. Also was heißt es zum Beispiel für die Haltung von Rhesusaffen? Wie leben die Rhesusaffen bei Ihnen im Primatenzentrum?
Also das kommt ganz auf die Umstände an. Wir haben unsere Zuchtgruppen, das sind große, große Tiergruppen. Die können bis zu 60 Tiere in so einer Gruppe haben. Wir haben eine Gruppenhaltung im Tierversuchsbereich. Das sind dann in der Größenordnung von 3 bis 5 Tiere, die zusammen in einer Gruppe leben. Wir haben in der Infektionsforschung natürlich auch Einzelhaltung, weil ein infiziertes Tier können Sie nicht mit anderen Tieren in einer Gruppe haben. Da wird dann sehr darauf geachtet, dass die Zeit, die das Tier in dieser Einzelhaltung verbringt, möglichst kurz ist. Aber die Gruppenhaltung bildet schon eine komplexe Sozialstruktur ab und die gibt es natürlich auch in diesen Gruppen. Mhm. Da gibt es also das Alpha-Männchen und die anderen Tiere und diese Hierarchie wird immer wieder von den Tieren hinterfragt und auch durch Auseinandersetzungen umstrukturiert. Da sehen Sie dann schon ein Sozialleben in diesen Gruppen.
Und dann bekommen die Affen, die auch ihre Rhesusaffen, wenn sie arbeiten, bekommen sie eine Belohnung. Also Sie sagten Wasser oder Apfelsaft. Und das ist ja dann in vielen Experimenten oder war zumindest in vielen Experimenten früher so, dass sie durchaus sich ihr ganzes Wasser im Versuch verdienen mussten. Das heißt, sie waren wasserdepriviert und bekamen das Wasser dann fürs Mitarbeiten. Auch darüber, denke ich, kann man sicher debattieren, wie ethisch vertretbar das ist.
Natürlich kann man darüber debattieren. Das ist auch eine wichtige Diskussion, um vielleicht die Fakten klarzustellen. Sie kriegen ja als Tier, das in der Wildnis lebt, ihr Wasser auch nicht vom LKW vor die Haustür gefahren, in den Kühlschrank gestellt, sondern die müssen sich das auch erarbeiten. Entweder, dass sie eine Wasserquelle suchen, sich dahin bewegen und sich dort versorgen. Und gerade in den ariden Gebieten, wo die Rhesusaffen zum Teil leben, sind Wasserquellen eine Seltenheit und müssen sich erarbeitet werden. Da kann es schon mal ein paar Tage dauern, bis sie die nächste Wasserquelle finden. Also diese Art der Wasserversorgung gehört zu dem normalen physiologischen Repertoire der Tiere. Aber das bilden wir ja gar nicht ab, sondern was wir machen, ist, wir sagen, an einem Tag, an dem ein Tier arbeitet, es gibt natürlich auch Tage, wo die Tiere nicht arbeiten, versorgt sich das Tier über die Teilnahme an diesen Aufgaben, die es zu lösen hat. Und wir arbeiten ja mit einzelnen Tieren über Monate und Jahre zusammen. Das heißt, wir kennen jedes Tier sehr gut individuell. Und wir wissen ganz genau, kann es die Aufgabe und hört es auf, die Aufgabe durchzuführen, weil es genug getrunken hat oder keine Lust mehr hat? Oder hört es auf, weil es frustriert ist, weil es nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht? Und diese Situation muss man natürlich genau unterscheiden. Wenn das Tier frustriert ist und nicht versteht, worum es geht, dann wird natürlich Wasser und Obst zugefüttert, damit die Wasserversorgung gewährleistet ist. Und Tiere, die genau trainiert sind und ihre Aufgabe genau können, die können sich problemlos über diese Aufgabe versorgen. Sie können sich kaum etwas so engmaschig Überwachtes wie ein Rhesusaffen in einem neurowissenschaftlichen Versuch vorstellen, der also tagtäglich von mehreren Leuten beobachtet wird, der jeden Tag gewogen wird, dessen Beobachtung durch die Tierärzte auch täglich ist. Also da können wir garantieren, dass den Tieren da kein Leid geschieht, weil sie nicht genug zu trinken bekommen.
Das wäre dann ein Teil der Informationsoffensive, die Sie fordern, Stefan Treue?
Ganz genau. Also die Erklärung dessen, was wir machen und wie wir es machen, ist natürlich essentiell für jemanden, der sich eine Meinung darüber bilden will. Und insofern, das verstehen wir unter Transparenz, gehört da auch dazu, darüber zu reden, wie die Versuche funktionieren.
Ja, das Deutsche Primatenzentrum feiert seinen 35. Geburtstag. Jetzt fangen, glaube ich, bald die Feierlichkeiten an, auch mit Programm für die Öffentlichkeit.
Wir werden also dieses Mal ein wissenschaftliches Symposium anbieten und eine Besucherreihe, also eine Möglichkeit für auch Einzelpersonen an Führungen durch das DPZ teilzunehmen. Es gibt jetzt schon die Möglichkeit für Gruppen, das DPZ jederzeit zu besuchen. Das machen wir ganz häufig, mehrmals die Woche. Aber wenn eine Einzelperson ankommt, ist das natürlich im Einzelfall schwierig, dann eine Führung durchzuführen. Aber in den Wochen um die Feierlichkeiten herum gibt es eben auch die Möglichkeit für Einzelpersonen, das DPZ zu besuchen und natürlich an den wissenschaftlichen Vorträgen teilzunehmen.
Was wünschen Sie sich zum 35. Geburtstag?
Das ist eine schwierige Frage. Wir müssen sehen, dass es dem Primatenzentrum und der Forschung, die wir machen, eigentlich sehr gut ergangen ist über die letzten 10 und 35 Jahre. Insofern wünsche ich mir, dass es so gut weitergeht. Es ist immer eine Herausforderung. Dinge ändern sich, die Wissenschaft entwickelt sich, die Fragestellungen verändern sich. Aber ich glaube, wir haben ein tolles Team im Haus, das in der Lage ist, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Insofern hoffe ich, dass die Gesellschaft weiterhin anerkennt, wie wichtig ist das, was wir machen. Und dass das natürlich auch Geld kostet, das Geld von Steuerzahlern kostet und dass wir diese Unterstützung brauchen, um hervorragende Forschung zu machen.
Was wollen Sie mit Ihrer Arbeitsgruppe unbedingt verstehen in den nächsten 5 oder 10 Jahren?
Ich glaube, der Fokus bei unserer eigenen Forschung verschiebt sich in die Richtung der Steuerung von Aufmerksamkeit, nachdem wir wichtige Grundzüge der Wirkung von Aufmerksamkeit auf die Informationsverarbeitung angeschaut haben. Wollen wir jetzt mehr verstehen, wie es uns denn gelingt, die Aufmerksamkeit auszurichten. Also wenn ich meine Aufmerksamkeit nach rechts oder nach links lenke oder auf Rot oder auf Grün oder auf eine bestimmte Bewegung, welche Gehirnbereiche kontrollieren das? Welche Gehirnbereiche kontrollieren es vielleicht auch nicht, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, durch pathologische oder krankhafte Veränderungen die Aufmerksamkeit korrekt zu steuern? das ist eine Fragestellung, die wird uns sicherlich mindestens die nächsten 10 Jahre beschäftigen.
Ja, und wir richten zum Schluss unsere Aufmerksamkeit auf eine ganz neue Musikfarbe. Sie haben noch eine besondere Aufnahme mitgebracht. Stefan Treuer, was erwartet uns denn gleich als Schlussmusik?
Ja, ich habe ein Klassikstück rausgesucht, Wladimir Horowitz in Moskau, ein ganz berühmtes Konzert, das er gegeben hat. Ich glaube, er war 86 Jahre alt schon und zum ersten Mal wieder zurück in seiner Heimat. Auch politisch ein großes Ereignis. Und ich habe das erste Stück von der CD rausgesucht, Domenico Scarlatti, Sonate in E-Dur.
Die hören wir gleich. Vorher Ihnen, Professor Stefan Treuer, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns ins Studio zu kommen. Und als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.